Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 72. Episode des Netzpodcasts. Es ist unsere traditionelle Jahresendfolge. Wir blicken zurück auf das digitalpolitische Jahr 2025 und natürlich versuchen wir uns auch in Prognosen fürs 2026 oder mindestens mit einer Wunschliste. Wünschen darf man ja immer. Wir machen den Rück- und Ausblick anhand der folgenden Schwerpunktthemen: Überwachungsstaat Schweiz, Quo abisti KI und der größte AI-Fail, Meinungs- und Informationsfreiheit in der Schweiz und digitale Souveränität. Wir nehmen am Freitag, 19. Dezember 2025 auf. Und heute sind alle Podcast-Hosts mit dabei. Ich bin Rahel.
Mein Name ist Jörg.
Ich bin Kire.
Und ich bin der Sven.
Zuerst verdanken wir ganz herzlich Mirta für ihre Rückmeldung zum Thema digitale Souveränität, die sie uns geschickt hat. Wir kommen ja dann heute nochmal auf das Thema, aber wir haben das letztes Mal ausführlich beleuchtet und sie hat darauf hingewiesen auf eine sehr, sehr wichtige Grundlage, und dass nämlich der digitale Raum eigentlich quer liegt zum traditionellen Konzept des Territoriums, das ja sonst für die Souveränität sehr wichtig ist. Und sie hat uns eine längere Rückmeldung geschrieben. Ich lese hier den Schluss darauf vor. Ein fundiertes Wording ist für das Entflechten dieser Kreuzung, eben des digitalen Raums und des analogen Territoriums. Das Entflechten dieser Kreuzung ist in der gegenwärtigen Zeitenwende, die durch einen Rückbau der Globalisierung und einer Stärkung der Nationalstaaten geprägt ist, unabdingbar. Eine Lösung mit vollständiger Autarkie digitaler Dienste für einen Staat ist undenkbar. Wenn nicht, dann sind Verträge mit völkerrechtlicher Absicherung von Bedeutung. Dafür muss das Wording international geschärft werden. Das tut die EU bisher nicht, meines Wissens. Danke für diesen wichtigen Hinweis, Mirta, zum Thema digitale Souveränität.
Dann steige ich gleich mit erstem Hauptthema ein. Das ist der Überwachungsstaat Schweiz. Da gibt es einiges zu berichten, Hochs und Tiefs im ausgehenden Jahr. Ich habe da auch etwas noch in unseren Themen geblättert, was wir da so, mit was wir alles beschäftigt waren. Und da gibt es auch bereits Vorstöße und Geschäfte, die etwas in Vergessenheit geraten sind. Unter anderem ist da eines, das ist ein Vorstoß, der wurde schon im letzten Jahr lanciert und war dann in diesem Jahr im Rat. Und zwar ging es da um Hugendaten. Da haben wir uns im April erfolgreich dagegen gewehrt. Und zwar bei den Hugendaten, da geht es um diese Hooligan-Datenbank, und diese Daten sollten an die Ticketverkaufsstellen übertragen werden. Eine Delegation der Digitalen Gesellschaft war im April in der Sicherheitspolitischen Kommission im Nationalrat, der SIGN, eingeladen, um zu dieser Motion, die hatte den Titel Hugenabgleich beim Verkauf von Tickets für Sportveranstaltungen, Stellung zu nehmen. Die Motion hatte das Ziel, auch gegen den Willen der Clubs personalisierte Tickets einführen zu können. Und die Umsetzung hätte grundlegende verfassungs- und datenschutzrechtliche Prinzipien verletzt. Dies hat dann glücklicherweise auch die SIGN erkannt, und sie hat dann dem Nationalrat beantragt, die Motion abzulehnen, so wie wir das vorgeschlagen haben, was dann entsprechend im Rat auch passiert ist.
Ich wage eine Prognose für 2025, und man, es ist eigentlich fast schon eine hundertprozentige Sicherheit. Sobald das erste Mal es wieder in einem Fußballspiel irgendwo richtig kracht, dann werden die genau gleichen Vorstöße wieder eingereicht werden, und wir können auch unsere Folien wieder aus der Schublade holen.
Das ist Nachhaltigkeit.
Also es ist das gleiche Video wie bei Videospielen, die ja Gewalt verursachen, dass bei jedem Vorfall, also die Prognose gilt nicht nur für 2026, die kannst du fürs nächste Jahrzehnt machen.
Ja, und dann ebenfalls im April haben wir uns unter dem schönen Titel «Verordnete Überwachung – Ein Frontalangriff auf Grundrechte und KMU der Schweiz gegen die FIP-Revision» zum ersten Mal zu Wort gemeldet. Da geht es ja darum, dass der Bundesrat den Überwachungsstaat per Verordnung massiv ausbauen möchte. Faktisch werden sämtliche AnbieterInnen von Kommunikationsdiensten weitreichenden Identifikations- und Überwachungspflichten unterstellt werden. Und zwar aufbauend auf die Vorratsdatenspeicherung. Wir haben ja das eine oder andere Mal bereits ausführlich darüber berichtet. Entsprechend sind dann im, weiß ich gar nicht, wann die Stellungnahmen angereicht werden konnten, irgendwie im Verlauf des Sommers sind dann über 1000 Seiten Stellungnahmen zusammengekommen, die sich dann auch mehrheitlich vernichtend zur Vorlage geäußert haben. Wir konnten uns dann auch mit dem persönlichen Mitarbeiter von Beat Jans und Beat Jans auch selber austauschen. Diese Treffen verliefen aber eher etwas ernüchternd. Nichtsdestotrotz hat der Widerstand gewirkt. Es wird nun eine Überarbeitung der Vorlage geben. Wie weitreichend sie ist, wird sich zeigen. Es findet auch eine Regulierungsfolgenabschätzung statt. Klammer hätte man auch vorher machen können, Klammer zu. Und es soll eine zweite Vernehmlassung 2026 und zwar im zweiten Halbjahr geben. Das ist sicherlich gut, dass sich da etwas bewegt. Das Ganze ist aber überhaupt nicht vom Tisch. Bis dahin werden wir auch weiterhin Rechtsunsicherheit haben. Also insbesondere für Firmen ist das sehr ärgerlich, wenn man irgendwie ein Startup hat, das jetzt sich irgendwie eine Kommunikationsplattform im Internet oder einen ähnlichen Dienst betreiben möchte, wird man sich wahrscheinlich nicht unbedingt die Schweiz als Standort aussuchen. Und ja, in der Zwischenzeit werden wir auch ein Update unserer Beschwerde zur Vorratsdatenspeicherung mit einem FÜPF-Update nach Straßburg senden.
Deine Wunschliste für 2026 beim FÜV?
Ja, ersatzlos streichen.
Oh, das wird bestimmt nicht erfüllt werden, ich weiß es nicht, aber...
Ja, die Vorlage ist nicht zu retten.
Schauen wir mal weiter. Der Proton-Chef hat ja gerade auch Medienarbeit gemacht mit einem großen Interview und hat mitgeteilt, dass er lieber nach Deutschland oder in die EU geht, weil er die Rechtsunsicherheit hier in der Schweiz nicht aushält. Also
ist doch genau das. Ja, und dann hat uns natürlich das ganze Jahr über noch die Kapelaufklärung beschäftigt. Wir haben im Verlauf des Jahres verschiedene Stellungnahmen eingereicht und haben entsprechend die Klingen mit dem Geheimdienst und dem Kommando Cyber, das ja die Überwachung für den Geheimdienst übernimmt, vor dem Bundesverwaltungsgericht ausgefochten und haben uns die Klingen gekreuzt. Zuerst das Negative. Viele Eingaben, die insbesondere der Geheimdienst und das Kommando Cyber gemacht haben, wurden nicht parteiöffentlich gemacht. Also haben wir bis heute keine Einsicht, was sie da für Angaben dem Bundesverwaltungsgericht gemacht haben. Das Bundesverwaltungsgericht in St. Kanal hat auch keine Anhörungen von Expertinnen gemacht, wie wir dies verlangt hatten. Und dennoch, das ist jetzt, kommen wir zum Positiven, hat es sich sehr intensiv mit der Materie und dem Fall beschäftigt. Im Dezember hat es dann auch ein wegweisendes Urteil gefällt und ist zum Schluss gekommen, dass das Regime der Kapelaufklärung nicht konform mit der Bundesverfassung und der Europäischen Menschenrechtskonvention ist. Das ist natürlich ein großartiger Erfolg für uns und für die Freiheit und die Privatsphäre im Netz. Allerdings hat das Gericht nun auch eine Frist von 5 Jahren eingeräumt, in der das Gesetz und die Umsetzung angepasst werden können. Also bis dahin läuft das Ganze unverändert weiter. Es bleibt dennoch ein wichtiger Sieg. Wer sich für die Details interessiert, sei hier auf die letzte Netz-Podcast-Episode verwiesen, in der wir ausführlich darüber diskutiert haben und sie auch eingeordnet haben, das Urteil aus St. Gallen.
Da haben wir beim letzten Mal ja auch ein bisschen diskutiert, wie man jetzt weiterziehen könnte oder wer weiterziehen könnte. Der Entscheid war ja von Anfang Dezember, ich glaube, Anfang Dezember, 2. Mhm. Dezember. Gibt es da schon Signale, Kira, wird es weitergezogen?
Ja, es können sowohl der Geheimdienst wie auch wir könnten weiterziehen. Wir haben es intern weiter diskutiert, da wird es noch ein Entscheidpapier geben. Aber das sieht weiterhin so aus, oder das ist mal mindestens der vorläufige Entscheid, dass wir nicht weiterziehen werden, weil es für uns in dem Sinne nicht viel zu gewinnen gibt, außer Zeitverlust, also das auf der negativen Seite. Und auf der anderen Seite sind wir nicht ganz sicher, also es gibt, natürlich wurde jetzt auch der Geheimdienst und die Behörden wurden mehrfach gefragt, ob sie denn weiterziehen möchten, sowohl von Journalistinnen wie auch im Parlament, und sie geben sich da noch bedeckt, würde ich natürlich auch machen. Und wahrscheinlich ist es auch nicht ganz so einfach. Wir haben uns auch intensiv darüber unterhalten, intern, wie echt nun das VBS entscheiden würde, weil ziemlich sicher wird das nicht der Geheimdienst machen können, sondern wenn sie in Revision gehen, dann wird das eine VBS, also eine Departementsangelegenheit sein. Das wird ziemlich weit oben, ziemlich sehr sicher entschieden werden. Und da ist es wahrscheinlich noch etwas schwierig, jetzt vorauszusehen, was sie tatsächlich machen. Wir sind der Ansicht, dass sie nicht viel gewinnen können. Auf der anderen Seite kann es aber natürlich genauso gut sein, dass sie einfach aus Prinzip einfach auch den den Gang durch die Instanzen halt bis zum Bundesgericht machen werden, also ein letztinstanzliches Urteil möchten, um halt einfach die Sachlage vor dem obersten Gericht beurteilt zu haben. Also ich glaube, das ist etwas offen, was da passieren wird. Aber wir könnten mit beiden Situationen leben. Wenn sie es anfechten würden oder wenn sie in Revision gehen würden, dann würden wir natürlich auch ins Feld führen, dass das eben halt besteht und dass das ja jetzt die Unrechtmäßigkeit jetzt bestätigt worden ist. Und das wird wahrscheinlich auch das Bundesgericht machen und dann natürlich fordern, das muss jetzt per sofort abgestellt werden. Also das wäre dann unsere Forderung in diesem Verfahren.
Dann hoffen wir doch mal auf weihnachtliche Besinnung, oder?
Ja, das hoffen wir. Ich glaube, so oder so, egal ob das jetzt weitergeht oder nicht, wird das eine politische Diskussion werden, diese Kabelaufklärung. Also das ist auch die konkrete Forderung des Urteils, dass man das politisch korrigieren muss. Und die Gemengelage ist da schon spannend. Und das ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber geht genauso in die Überwachung des Nachrichtendienstes in der Schweiz hinein. Es wird dort Bestrebungen geben, das auszubauen, auf einem anderen Ebene als die Kabelaufklärung. Aber das wird ziemlich sicher uns im 2026 beschäftigen. Es geht um die Maßnahmen, die der Nachrichtendienst treffen darf, um Leute zu überwachen, wo er den Verdacht hat, dass es um gewalttätigen Extremismus geht. Die Frage ist, was ist das überhaupt? Wo beginnt das? Auf jeden Fall, dort wird uns eine politische Debatte im Parlament so oder so erwarten. Und die Frage ist jetzt, wird man das auch noch mit der Kabelaufklärung verbinden? Vermutlich nicht. Aber die Gemengelage bezüglich Überwachung durch den Nachrichtendienst, die bleibt sicher ein ständiger Kampf.
Und dann gibt es noch eine vierte Sache, die erwähnenswert ist in diesem Themenkomplex. Das ist der Kantonsrat Zürich, der Pilotversuche zur biometrischen Massenüberwachung ermöglichen will, also die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum erlauben möchte. Und zwar hat er bei der Behandlung der Totalrevision des Gesetzes über die Information und den Datenschutz, also das IDG, hat ein Verbot der Gesichtserkennung nicht nur abgelehnt, er hat im Gegenteil nun auch Pilotversuche für biometrische Massenüberwachung ohne weitere Gesetzesgrundlage erlaubt. Das Gesetz ist nun noch nicht ganz durch. Es wird Ende Januar eine zweite Lesung geben. Ob es dann noch eine Rückbesinnung gibt, ist allerdings fraglich. Falls nicht, blieben eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Einerseits ein Referendum gegen das IDG, also gegen das kantonale Datenschutzgesetz, oder halt ein Gerichtsverfahren.
Dann kommen wir zum nächsten Thema. Kuabisti, KI und der größte AI-Fail. Kuabisti ist die Vergangenheitsform von Kuwades. Ich habe es ehrlicherweise auch übersetzen lassen müssen. Genau, also so zwischen Überwachungsstaat und digitaler Souveränität, die gleich kommt. Natürlich ein bisschen KI müssen wir in diesem Jahr auch noch bringen in der Jahresendsitzung. Darf also nicht fehlen. Wir schauen nochmal in die Schweiz, was hier passiert ist. Ganz Anfang des Jahres, etwas verspätet, kam die Auslegeordnung des Bundesrates zur KI. Und die Kernpunkte waren, dass es sektorspezifische Anpassungen geben könnte und dass man auf jeden Fall keinen AI-Act Swiss-Finished machen möchte und da einen kleinen Sonderweg geht. Und in einer letzten Folge hatte ich auch berichtet, dass also Bundesrat Jahns ist dafür zuständig oder sein Haus ist dafür zuständig, die gesetzlichen Verpflichtungen vorzuschlagen und Bundesrat Rösti ist dafür zuständig, die freiwilligen Maßnahmen in seinem Haus zu adressieren oder vorzuschlagen. Und was man so hört, soll vor 2030, also mit Vernehmlassung und Gesetzesverfahren und so weiter, erstmal nichts passieren hinsichtlich KI-Regulierung in der Schweiz. Und ich habe jetzt kürzlich auf einer Veranstaltung so ein Stück weit aus der Bundesverwaltung gehört, könnte vielleicht auch später werden als 2030, bis man da tatsächlich in gesetzliche Regelung kommt. Also da passiert relativ wenig, was KI-Regulierung betrifft in der Schweiz. Ansonsten bei LinkedIn, wer von euch da aktiv ist, also Paul Meirath ist da einer derjenigen, die da sehr einen guten Überblick immer darüber geben, was bei KI in der Verwaltung, bei Arbeitspapieren und so weiter entsteht. Einer seiner letzten Posts waren, und Rahl ist ja da kann sie gleich sagen, wie sie es findet, die Fachstrategie KI für die Verwaltung, die Schulen und die Gerichte des Kantons Luzern, hat er, glaube ich, diese Woche gepostet. Hab da mal reingeschaut, ist halt ein sehr schönes PDF. mit sprachlich einfacher Flughöhe, um jetzt ohne jemanden anzugreifen, und sehr vielen Bildern, die da drin darstellen. Weiß ich nicht, hast du es dir auch angeschaut oder gesehen?
Ich hab mir das angeschaut, und also man kann im positiven Sinne sagen, das ist eine zugängliche Strategie, wenn sie gut verständlich ist. Die Grundsätze sind auch gar nicht so schlecht. Man hat aber auch irgendwie hat mich die Sprache dann vielleicht doch ein bisschen an generische KI-Sprache erinnert. Das wäre jetzt aber eine böse Zunge, die sagen würde, KI hat die KI-Fachstrategie geschrieben. Und wo es dann natürlich hart auf hart kommt und wo sich da eine Strategie dann auch wirklich messen lassen muss, wie ernst man das meint, sind die Maßnahmen. Und da ist es dann leider sehr vage bis nicht wirklich mit Zähnen und klaren Maßnahmen, die für die Grundrechte etwas bringen würden, ausgestattet. Aber wir werden sehen, das wird sicher noch diskutiert werden. Wir haben eine politische Diskussion dieser KI-Strategie eingefordert aus dem Parlament.
Gut, da fügt sich ja der Kanton Zürich hervorragend in die Bundesstrategie ein, erstmal nichts zu machen. Also es gibt zumindest eine Strategie mit Bildern, so insofern ein bisschen mehr als der Bund. Dann noch kurz auch von LinkedIn, was so KI-mäßig beobachtet wird, wenn man so sagen kann, durchaus auch kritisch oder auch mit einem humoristischen Unterton sehr oft und auch sehr schön zu lesen. Reto Vogt in seiner Freitagskolumne in NIP, er schreibt zum Beispiel auch kürzlich über KI im Schwimmbad. Für mich ist das die Testung von KI-Systemen in den Zürcher Bädern ein typischer Fall von alle machen etwas mit KI. Wieso wir nicht? Das ist KI-FOMO, die Angst, etwas zu verpassen. Was sagt ihr zu KI-FOMO? Habt ihr Angst, da etwas zu verpassen? Muss überall KI sein?
Also man spürt den Trend schon extrem stark. So wie im Marketing irgendwo eine Zeit lang überall Krypto oder Quanten, Qubits stehen muss, gibt es so Begriffe, die einfach rumschwirren, oder halt dann auch Arbeitstechniken. Ja, die Angst, nicht rechtzeitig aufgesprungen zu sein auf den fahrenden Zug, die ist bei vielen recht groß.
Das geht bis ganz hoch oben zu den Tech-Konzernen, die Milliarden investieren, weil sie fürchten, den Markt zu verpassen, den Anschluss zu verpassen, und buttern Milliarden in Technologien und Rechenzentren etc.
Wie die Teenagers, die Angst haben, nicht an die beste Party eingeladen zu sein. Es ist immer noch das Gleiche.
Ja, aber wenn die Party dann die beste ist, ist es auch blöd, wenn du nicht da warst.
Ja, deshalb sollte man an alle Partys gehen, damit man die beste sicher nicht verpasst. Nein, ich finde FOMO, die gewählte Abkürzung hier recht passend, auch weil das Narrativ ist wirklich so, dass das ist der nächste Technologie-Game-Changer. Und ja, bei Bitcoin und bei Blockchain und bei all diesen anderen Hype-Sachen, NFTs wäre in sich noch dran, das Metaverse wäre in sich noch dran.
Metaverse.
Das war ja alles, also es waren ja auch alles Trends, die irgendwo Widerhall fanden, aber bei KI sagen jetzt wirklich auch viele Leute, das wird bleiben und das wird es vermutlich auch, und dementsprechend hoch ist Fear of Missing Out Level.
Also auch die KI-Strategie des Kantons Luzern sagt, KI wird bleiben, steht da irgendwo drinnen als Feststellung. Aber es ist nicht alles schlecht, was mit KI passiert. Ein Beispiel, weil wir auch gerne so ein bisschen bashen mal ab und zu hier im Podcast.
Ich habe das übrigens gesagt, bevor Sie die KI-Strategie veröffentlicht haben. Ich bin sicher, Sie haben mich zitiert.
Möglicherweise haben Sie dich zitiert. Also, weil wir ab und zu mal hier bashen. Ich war im Projekt KI-Innovations-Handbook des Kantons Zürich. Die haben unterschiedliche Projekte über KI, und wir waren da beteiligt zu schauen, wie KI-Roboter AI-compliant gemacht werden. Also durchaus auch so ein Potenzial, wo der Kanton versucht zu schauen, wie er sich da einbringen kann. Finde ich eigentlich keine schlechte Variante, zu schauen, dass man da auch als Verwaltung jetzt nicht den Anschluss verpasst. Kommen wir mal mit einem Blick in die EU, also ein bisschen außerhalb der Schweiz und den AI-Act. Da hatten wir ja im letzten Podcast auch den digitalen Omnibus. Das Pendant ist dann die digitale Tramlinie, haben wir gesagt.
Das digitale Tram, ja.
Das digitale Tram, so rum. Und mit dem digitalen Omnibus soll jetzt also der AI-Act überarbeitet werden und auch die DSGVO, einige sagen auch geschliffen. Der Fakt ist jedenfalls, dass die Fristen des AI-Acts kaum eingehalten werden. Also zum August sollten alle Mitgliedstaaten alle Behörden nach AI-Act einrichten. Das ist natürlich nicht passiert, wie so manchmal in der EU, um es so rum zu sagen. Und dann hat sich die EU jetzt überlegt, möglicherweise aus der Überlegung heraus, dass man es eh nicht einhalten kann, möglicherweise auch aus geopolitischen Gründen, dass man also den AI Act vereinfachen will, dass die Fristen verlängert werden und so sollen zum Beispiel die Fristen für Risikosysteme nach Anhang 3 verlängert werden bis längstens 2.8.2026, bis 2.8.2027. Ebenso die Pflicht zur KI-Kompetenz soll entfallen. Da gab es nochmal so einen Artikel 4, der gesagt hat, jeder, der mit KI arbeitet, muss KI-Kompetenz haben, hat auch einen guten Markt für Berater eröffnet, die dann alle rumgelaufen sind und AI-Officer angeboten haben. Das soll also entfallen. Es gibt Erleichterungen für KMUs und Mid-Cap-Unternehmen. Und der Omnibus soll 2027 in Kraft treten. Digitales Zurückkrebsen oder so eine sinnvolle Maßnahme, wenn man sich anschaut, wie stark die amerikanischen Anbieter hier auf dem Markt drängen und wie wenig da in der EU passiert. Was denkt ihr?
Ich bin nicht so tief in den juristischen Details. Ich denke, es ist auch ein bisschen FOMO von der EU. Also es gab diesen Draghi-Bericht vor einem Jahr, glaube ich sogar ungefähr. Das war ein Bericht von Mario Draghi, ein ehemaliger hoher EU-Funktionär, und der hat halt gesagt, die EU wird hinten nachhinken, man schafft hier nicht den technologischen Level anderer Länder, insbesondere USA und China, zu halten. Und seither fließt das Geld auch in der EU und der Druck ist natürlich dann auch hoch, die Regulierung abzubauen, aus Angst, man würde hier zu stark eingrenzen. Und ich finde die Überlegung falsch, dass man sagt, man muss das Race to the Bottom bezüglich Anything Goes mitmachen. Ich finde, es wäre eine Qualität zu sagen, wir haben Regeln und wir machen diese KI, Regulierung gut nach unseren Werten und dann halt auch zugunsten der Bevölkerung. Diese KI muss etwas nützen, sie muss Grundwerte achten, nachhaltig sein und so weiter. Ich fände es gut, wenn die EU hier standhaft bleibt.
Das wird sie wahrscheinlich nicht. Also sicherlich wird sie es ändern. Und mein Eindruck ist ein bisschen bei der EU, also wenn wir bei dem FOMO bleiben, die EU hat halt zu einer Party eingeladen, wo keiner hinkommt. Und zwar zu einer Regulierungsparty und keiner erscheint. So, und die müssen jetzt natürlich ein bisschen gucken, dass sie ihre Party auch attraktiv machen. Weil wenn sie da alleine stehen, also alle Grundsätze sind sicherlich richtig des AI-Acts und auch die verbotenen Praktiken bleiben ja bestehen. Bloß wenn sich keiner darum kümmert und an dir die Welt vorbeizieht, dann hilft sie auch relativ wenig. Insofern glaube ich, dass an der einen oder anderen Stelle da eine Entschlackung des AI-Acts durchaus sinnvoll ist. Und wenn es dann etwas rauskommt, was so zwischen Schweiz liegt, wo nicht reguliert wird, und EU, die ein bisschen reguliert, dann könnte es ein ganz gutes Ergebnis sein. Dann noch kurz zum KI-Fail des Jahres. Ich weiß nicht, ob ihr einen habt oder so. Ich habe mal mitgebracht zur Diskussion. Ist eigentlich kein Fail, aber eigentlich ein Schade, weil es ein hervorragender Ansatz war. Und zwar das KI, Schweizer KI Apertus, was ja datenschutzkonform ist, AI-konform da bereit sein soll. Aber natürlich die Usability, unterirdisch ist natürlich in dem Vergleich zu, wie einfach ChatGPT zu benutzen ist. Und habe heute nochmal geschaut und habe gefragt, was denn für Apertus der AI-Fail des Jahres 2025 in der Schweiz ist. Und er nannte dann ein Beispiel aus 2016 von einem Microsoft-Chatbot. Und die zweite Antwort oder das zweite Beispiel war auch 2016. Den Google Translate-Fail, von dem wir alle bestimmt gehört haben, wo der Google Translate das folgende Wort nicht übersetzen konnte. Donaudampfschifffahrtselektrizitätshauptbetriebswerksbauunternehmerbeamtengesellschaft. Jörg hat wieder ein neues Wort gelernt. Also
nein, das Wort lerne ich nicht.
Das war der Fail. Also so insofern ist die Antwort jetzt schön, das Wort mal gelesen zu haben, aber so richtig überzeugend ist die Antwort natürlich nicht. Da gewinnt man keinen Preis mit, insofern von mir mitgebracht.
Ich würde es weniger kritisch sehen, hier Apertus als Fail zu bezeichnen. Ich glaube, alles, was du hier schreibst, was er für Antworten ausspuckt, dass das nicht auf einem Level ist wie bei anderen KI-Chatbots. Ich glaube aber auch nicht, dass das der Hauptzweck war von Apertus. Man hat versucht, einfach einmal aufzuzeigen, dass es möglich ist, ein Chatbot oder ein LLM zu bauen, das die Grundsätze achtet, das ethisch ist, das das Urheberrecht achtet. Und man hat das als Grundmodell jetzt mal zur Verfügung gestellt und es war so gedacht, dass man das dann nutzen kann, um dann selber das weiterzuentwickeln, als Grundlage zu haben, um daraus einen richtig guten Chatbot dann zu entwickeln. Und das müsste man halt machen und quasi nicht das nackte Grundmodell befragen. Und ich habe aber, muss zugeben, ich habe auch kein gutes Interface gesehen bisher. Ich habe aber auch nicht spezifisch danach gesucht. Vielleicht sind euch hier auch Sachen aufgefallen, was mit dem Apertus LLM passiert ist.
Also das muss natürlich auch erst noch entwickelt werden, oder? Also wie du sagst, es ist halt tatsächlich erst ein Sprachmodell. Also es versteht Sprache, kann die Frage interpretieren und spuckt dann auf Basis von seinem Modell wieder eine Antwort aus. Also es ist das, was irgendwie ChatGPT mit 3.5 auch gemacht hat. Und entsprechend erstaunen die Antworten auch nicht, aber es fehlen halt die zusätzlichen Komponenten, die halt bei ChatGPT und bei anderen Modellen auch in der Zwischenzeit hinzugekommen sind. Also dass man die Anfragen in verschiedene Schritte unterteilen kann, dass man recherchieren im Internet kann und erst dann wird das natürlich irgendwie eine Anwendung, die mit ChatGPT und ähnlichen ausgewachsenen generativen KI-Systemen konkurrenzieren kann. Aber wichtig ist es wirklich, ein Sprachmodell zu haben, das auf diesen Prinzipien funktioniert, ist sehr wichtig und der Rest darum muss sich dann halt noch entwickeln.
Also das Entscheidende ist ja eigentlich vor allem, dass alles öffentlich ist, also inklusive den Trainingsdaten, dort eben Regeln eingehalten wurden, wegen keine künstliche Arbeiten klauen etc., soweit das sinnvoll abklärbar war. Alle Parameter, alle Trainingszyklen sind öffentlich. Und häufig ist ja, wenn sich ein KI-Modell so open nennt oder Werbung macht, ist es ja häufig so, dass trotzdem ein großer Teil der Trainingsdaten nicht öffentlich einsehbar sind. Und das ist der Ansatz von Apertus. Von dem her, ich glaube, sie wussten, dass sie im allgemeinen Markt einen Fail liefern werden. Aber sie haben zumindest mal die prinzipielle Machbarkeit aufgezeigt. Ja,
ich glaube, was ziemlich falsch gelaufen ist, das war die Kommunikation. Ja, sie haben in der Kommunikation natürlich sehr viel Hoffnungen geschürt und da waren dann natürlich dann die Erwartungen, die waren dann relativ hoch und da wurde sie dann natürlich enttäuscht, wenn dann halt die Antworten nicht konkurrenzieren konnten mit anderen Produkten.
Erwartungsmanagement ist eine wichtige Kompetenz. Ja,
also der Fail ist nicht Apertus. Apertus ist ein super Modell, möglicherweise auch für Europa. Der Fail ist halt, dass man so eine Chance dann so ungenutzt liegen lässt und auch in der Kommunikation so liegen lässt, ne? Also.
Ja, ich würde das gleich als Überleitung nehmen zu meinem Teil. Es passt eigentlich tipptopp. Wie informieren wir uns im Internet inzwischen? Wie informieren wir uns online? Wie bilden wir unsere Meinungen? Da hat sich, also da passiert ja in der Regel nicht mit einem Gesetz zum nächsten der große Change, aber es gab doch jetzt einige spannende Entwicklungen, sowohl gesellschaftlich, technologisch wie auch politisch. Informiert ihr euch eigentlich schon über Aktualitäten, über KI-Chatbots oder mindestens über die Overviews von Google, die ja inzwischen auch automatisch erscheinen da bei der Suche?
Also primär schon dort, also jetzt News allgemein, da habe ich schon meine Standardkanäle. Also seien das jetzt immer noch Zeitungen oder auch online auf YouTube sehr vieles, je nach Bereich. Und sonst ist es schon noch die Google-Suche. Und je nach Art der Fragestellung gehe ich dann über die KI, die er anbietet. Und wenn ich schon ein bisschen konkreter weiß, auf was ich hinaus will, dann möchte ich doch noch die tatsächlichen Webseiten sehen. Also in dem Sinne ein Level tiefer tauchen als nur die Schlagzeilen abschreiben, die mir Google vor die Augen wirft.
Bei mir ist es ähnlich. Ja. Für News ganz klar noch irgendwie noch herkömmliche Kanäle. Da habe ich auch nach wie vor meinen alten, angestammten RSS-Atom-Feeds, den ich mir zu Gemüte führe. Aber für Recherchen ist es praktisch zu einem großen Teil bereits generative künstliche Intelligenz, bei der ich mich bediene, aber natürlich dann nicht, ohne auch die entsprechenden Quellen zu prüfen und danach zu lesen, aber um eine Übersicht zu gewinnen. Oder ich mache oft auch noch Vergleiche und bin dann sehr erstaunt, oder ich mache zuerst eine herkömmliche Recherche und suche dann irgendwie über Suchmaschinen etc. die Informationen zusammen, bin dann nicht so zufrieden und gehe dann noch generative künstliche Intelligenz fragen und bin dann erstaunt, wie schnell dass sie zumindest gleich guten Resultaten kommt.
Ich bin also informationsmäßig stark auf Zeitung aus. Also weiß gar nicht, wie man bei Google sich News anguckt, ehrlicherweise.
Es gibt noch Google News.
Ich weiß, da gibt es so eine Google-Übersicht, aber ich bin wirklich so ein
Also mit, mit Zeitung meinst du Zeitung?
Digitale, ja, so, aber so digital. So, aber so in meinem, ich habe so Standardzeitungen, die halt immer morgens durchgeschaut werden, da werden die Überschriften gelesen und dann habe ich aus erster Hand vermeintlich die wichtigsten Informationen.
Ich hätte jetzt schon eher gedacht, dass der Sven am Morgen zuerst ins Café geht und sich da die Zeitung in der Zeitungsauslage bedienen geht.
Wenn er schaut vorher erstmal digital, ob es sich überhaupt lohnt, ins Café zu gehen und die analogen Zeitungen sich anzuschauen.
Sehr gut. Sven hat auch heute ein bisschen Papier vor sich, aber es war auch schon mehr.
Es war schon, zum Jahresende war ein bisschen der Baum knapp.
Gut, zurück. Ja, ich bin auch noch eine klassische News-Konsumentin, natürlich online heute. Die Papierzeitung finde ich zwar immer noch etwas wahnsinnig Schönes, aber habe sie mir aus praktischen Gründen auch nicht mehr nach Hause bestellt. Ich nutze KI-Chatbots auch oft zur Recherche, natürlich immer in Themen, wo ich mich schon gut auskenne, aber einfach als Zusammenstellung von Material ist es tatsächlich sehr praktisch und sehr, sehr gut. Aber das ist natürlich so, dass die meisten User, vielleicht auch wir, aber sicher diejenigen, die halt nur oberflächlich Sachen wahrnehmen oder sich informieren wollen, die klicken dann nicht weiter. Also die kriegen ihre KI-Overviews und die werden dann dort die Links nicht anklicken. Es gibt inzwischen auch einige Studien, die das deutlich sagen, dass diese KI-Chatbot-Informationen dann ausreichend nicht weitergeklickt wird, was natürlich für viele Medien oder sonstige Webseiten, die auf Traffic angewiesen sind, ein Problem ist. Und das Ganze zeigt sich jetzt auch in der Schweiz in dieser Leistungsschutzrechtvorlage. Ihr erinnert euch, das ist ein Thema, das uns schon lange begleitet. Es geht darum, müssen die Suchmaschinen für die Snippets bezahlen. In der klassischen Listen, Suchresultate-Listen müssen sie bezahlen für diese Snippets oder nicht, für diese Links und Bilder und Kurztexte. Und man hat das, Bundesrat Jans hat tatsächlich versucht, das jetzt nochmal zu bringen diesen Sommer, obwohl es umstritten war in der Vernehmlassung. Und wir waren im Oktober in der Kommission und haben dort plädiert, das rückzuweisen. Und die Kommission ist dem auch gefolgt. Sie hat das rückgewiesen, aber mit dem Auftrag, diese Diskussion jetzt eigentlich eben genau mit KI-Regulierung zu verbinden, nämlich mit dem Vorhaben namens Motion Gössi. Auch das wird Leuten, die uns schon ein paar Mal reingehört haben, bekannt vorkommen. Man wird das jetzt, das Leistungsschutzrecht, vereinigen mit dieser Diskussion um die Motion Gössi. Die Motion Gössi, die will eigentlich, dass man KI, generative KI reguliert, dass sie das Urheberrecht besser achtet, beziehungsweise einfach nicht Inhalte abgreifen kann. Und in der ursprünglichen Version hätte sie dazu geführt, dass eigentlich generative KI in der Schweiz gar nicht mehr möglich gewesen wäre. Inzwischen, dieses Jahr, hat das Parlament das dann abgeschwächt und jetzt überwiesen. Das heißt, die Bundesverwaltung wird einen Auftrag haben, im 2026 Lösungen zu finden, um diese Nutzung von Inhalten in generativer KI zu regulieren, dass da möglicherweise Entschädigungen fließen und eben, dass quasi das Leistungsschutzrecht KI-Level erreicht. Und wir werden uns dort diese Diskussion nicht verschließen, aber wir werden natürlich dafür plädieren, dass man Lösungen findet, die die Informationsfreiheit der Nutzerinnen und Nutzer nicht einschränkt, oder? Weil gerade das Leistungsschutzrecht hat gezeigt, wenn man Entschädigungen schafft, führt das häufig dazu, dass dann die Plattformen einfach Sachen nicht mehr anzeigen oder nicht mehr nutzen. Damit ist dann auch niemandem geholfen, weder dem Inhalteanbieter noch der Nutzerin. Genau. Wie blickt ihr auf diese Diskussion voraus?
Ich glaube, dass man da eigentlich zu spät kommt. Also man sieht ja in der EU, wie der Versuch ist, so ein paar Dinge zu regulieren, auch Urheberrechte zu schützen. Am Ende des Tages funktioniert es halt leider nicht, weil die Anbieter zu groß sind, weil sie geopolitisch natürlich jetzt mit Trump auch eine Riesenmacht haben, eine wirtschaftliche Macht haben. Gab ja gerade ein Urteil eins der ersten Urteile vom Landgericht München zur Urheberrechtsverletzung, die OpenAI verurteilt haben. Liedtexte, die da offenbar urheberrechtswidrig verwendet wurden, unter anderem von Grönemeyer und Helene Fischer, nicht weiter auszuspielen. So, und ob dann im Nachgang wohl so gelöst wurde, dass die halt natürlich sind die im LLM drin, aber dann halt über offenbar eine Filterfunktion nicht mehr angezeigt werden. so eins der wenigen Urteile, die mal so aufs Urheberrecht gehen. Ich habe so leider meinen Zweifel, dass man es tatsächlich vernünftig auch reguliert bekommt und auch so reguliert bekommt oder geregelt bekommt, dass die Urheber dann am Ende des Tages auch profitieren und nicht irgendeinen Plattformanbieter oder so eine Verwertungsgesellschaft oder so, ne, wo dann bloß ein paar Cent dann beim Urheber irgendwie dann übrig bleiben.
Ja, ich glaube tatsächlich, es geht gerade Richtung, dass man Vereinbarungen trifft. Auch in der Schweiz gab es jetzt schon erste Vereinbarungen. Und was aber auch interessant ist, ist, dass plötzlich Akteure relevant werden oder eingreifen, die bisher eigentlich kaum wahrgenommen wurden. Es gab die Entwicklung, dass Cloudflare, das eigentlich einen sehr großen Teil dieses Internets auch steuert mit seiner Funktion, dass Cloudflare die Standardeinstellungen für Websites verändert hat, um den Crawler-Zugriff zu regulieren. Also dass sie da eigentlich die Einstellung verändert haben, wie Crawler auf die Inhalte ihrer Webseiten zugreifen können. Und ich meine, das war plötzlich ein rechter starker Move, weil Cloudflare auch gesagt hat, wir haben ein Interesse daran, dass da nicht einfach die Inhalte so abgegriffen werden können. Aber was dann wiederum eine nächste Entwicklung ist, die sich wahrscheinlich akzentuieren wird im 2026, das Schwierige ist natürlich da, den Google Crawler wegzubringen, weil auf den ist man angewiesen. Man will ja bei Google in der Suche vorkommen, auch in der klassischen entsprechend, getraut man sich nicht, den Google Crawler auszuschließen. Und Google hat da einen riesigen Hebel im Vergleich auch zu anderen KI-Chatbots. Oder bei OpenAI kann ich sagen, gut, ich will nicht in ChatGPT vorkommen, dann ist das die freie Wahl. Aber dass jemand sagt, ich will auch nicht mehr in klassischen Google-Inhalten und Google-Suchen gelistet werden, das ist doch ein großer Schritt und dementsprechend wird Google wahrscheinlich seine Position im KI-Wettrennen stärken können, weil einfach sie die meisten Inhalte weiterhin zugreifen können.
Ja, und deshalb muss man halt dabei sein, ne? Also jetzt aus meiner Business-Sicht, da habe ich ein bisschen FOMO, dass ich natürlich versuchen muss, dass mein Business oder meine Arbeit irgendwie in KI-System vorkommt. Weil wenn die Frage ist, wer ist der beste IT-Anwalt in der Schweiz, da muss man halt irgendwie, so wie früher hat jemand gegoogelt, so und dann heute fragen Leute tatsächlich Chatbots nach so ein Thema. So, da musst du halt auftauchen. Ne? Also da hast du einen faktischen Zwang natürlich, deine Inhalte auch dazu bereitzustellen, selbst wenn die hochwertigen Content sind und vor 5 Jahren eigentlich ein gutes Blogsystem waren, ne? So und wirklich einen werthaltigen Inhalt hatten. Neue Welt.
Ja, ich glaube, dann kann ich zu meinem Thema überwechseln, digitale Souveränität, weil was wir im Moment erleben, ist eine Verschiebung der Kräfteverhältnis, wobei noch nicht ganz klar ist, wo das neue Gleichgewicht sein wird. Da wird hart drum geringt. Wir haben jetzt gehört von der EU mit ihren Regeln, mit der Angst, nicht dabei zu sein, mit der Angst, Google ist okay, aber die anderen nicht, aber kann man sich das erlauben? Es geht also um digitale Souveränität, wie kann man Abhängigkeiten bekämpfen? Also ganz klar, wir sind voneinander abhängig, auch in der IT-Welt, von Rohstoffen müssen wir gar nicht reden etc. Aber die Frage ist immer, ist das eine Abhängigkeit auf Augenhöhe oder ist es eine Abhängigkeit, wo ganz klar ist, wer ist der Master? Und wer ist in dem Sinn der Sklave, der noch ein bisschen hoffen kann, ab und zu mal das machen zu dürfen, das er gerne macht. Was natürlich hier jetzt zum Beispiel ein kleines Beispiel aus diesem Bereich ist, kürzlich gab es eine Aussage oder einen Bericht über den Gerichtshof in Den Haag. Dort wurde nämlich vor einiger Zeit mal ein Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Netanyahu ausgestellt. Da hat sich dann Donald Trump als US-Präsident gemeldet und gefunden, das geht gar nicht und mit Sanktionen gedroht. Und völlig ohne einen Zusammenhang herzustellen wollen, hatte anscheinend der Mitarbeiter, der da verantwortlich war, in den nächsten Tagen Mühe mit seinem Maildienst und Teams und all, was halt in seinem Arbeitsplatz dazugehört. So, kurzum, alles vom Software-Riesen Microsoft funktionierte nicht mehr so richtig. Unterdessen ist das nicht mehr so, es geht wieder, aber ja, es hat halt schon einen schalen Nachgeschmack. Man fragt sich dann, werden hier Produkte und Politik und Macht und Einfluss missbraucht. Und ein verantwortliches Gericht lässt sich auch in dem Artikel, den wir verlinkt haben, zitieren. Angesichts der Umstände müssen wir Abhängigkeiten reduzieren und die technologische Autonomie des Gerichtshofs stärken. Also ja, es wird unterdessen auch schon mal hart an der Bande gespielt. Also da wird noch einiges interessant sein. In dem Zusammenhang, was ist in der Schweiz passiert? Wir können jetzt hier zum Beispiel noch die EID reinnehmen. Keine Angst, wir machen nicht einmal eine komplette Folge über die EID. Aber es ist doch für uns aus unserer Sicht ein kleiner Meilenstein, dass hier die Schweiz ein bisschen Souveränität zeigt und gesagt hat, hey, wir wollen eine EID-Infrastruktur haben, um unsere Bürger zu identifizieren, die wir unter Kontrolle haben, nicht selber entwickelt haben, aber wir verstehen sie, wir können sie selber am Laufen erhalten, wir brauchen da keine Tech-Konzerne für den Betrieb. Das ist schon mal ein guter Schritt und also meiner Meinung nach, und ich schätze nicht, dass ihr da in Opposition geht, ist das aber noch in vielen anderen Bereichen so. Die technische Abhängigkeit von vielen Betrieben von Teams ist ein bekanntes Element, also kaum mehr, also viele Firmen haben Teams so stark in ihre Arbeitsprozesse integriert, dass sie eigentlich jede Preiserhöhung oder Preiswünsche von Microsoft schlussendlich in Kauf nehmen werden und entsprechend auch zahlen werden. Das ist ja im Moment ein Geschäftsmodell, das wir überall sehen. Also KI, wir hatten vorher das Thema, die sind im Moment noch in der Regel defizitär und zwar hochgradig defizitär. Ist aber die Idee der Investoren, man will so lange Geld reinpumpen, bis man genügend Marktdurchdringung oder noch besser Marktbeherrschung hat, bis es eine Notwendigkeit wird für die Firmen und dann kann man langsam das Abo von gratis auf bezahlt, von günstig auf angemessen und von angemessen auf sauteuer umstellen. Und wir sehen das noch an anderen Orten. Ein anderes Beispiel, und da möchte ich jetzt ein bisschen einen Schwenk machen von den Firmen hin zu Privatpersonen. Wie ihr vielleicht wisst, ist Windows 10 end of life seit Mitte Oktober, also keine Sicherheitsupdates mehr, keine Technik-Support etc. Und ihr werdet wahrscheinlich, habt ihr es schon gesehen, mehr oder stark auf Windows 11 hinübergedrückt. Also ist wirklich ein, ja, Nudging ist schon sehr, sehr harmlos.
Aber du kannst da natürlich, da gibt es ein Jahr lang, also du kannst 1 bis 3 Jahre lang noch Sicherheitsupdates bekommen und da gibt es, nee, die sind nicht, du machst gerade so, die sind.
Die zahlt man.
Nee, das, die sind kostenlos, weil es gibt einen Entscheid, dass du ein Jahr lang kannst du Windows 10 mit einem kostenfreien Update noch weiter nutzen.
Richtig, genau in diesem Programm bin ich. Also, ich bin noch in der Ablauf-Deadline, dass ich eine Lösung haben muss bis nächsten Oktober. Ich bin noch in diesem Verlängerungsprogramm. Das ist tatsächlich möglich.
Ich habe es mich auch gemacht, weil also Windows 10 natürlich jetzt, wir müssen vielleicht gleich sagen, was Tolles bei Windows 11 passiert, aber habe mich jetzt auch mal gerettet, bis so ein Stück weit so erstmal bis nächstes Jahr hin retten und dann mal weiter gucken, was nächstes Jahr passiert.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Ich muss Laptop bestellen, ganz dringend.
Also, ihr seht, die Diskussion ist auch bei uns am Laufen. Windows 11 wird aber wesentlich höhere Anforderungen an die Hardware haben. Das heißt, viele alte Rechner werden in dem Sinn nicht mehr nutzbar sein und nicht mehr in der gleichen Qualität. Und das liegt vor allem an einem sogenannten Trusted Platform Module. Das ist ein TPM, abgekürzt ein Chip, auf dem Motherboard, der ein bisschen für Sicherheit sorgen soll. Und eben 11 erfordert diesen. Und wenn eure Hardware ein bisschen älter ist, werdet ihr den nicht haben. Das ist ja mal noch so okay, aber Windows 11 hat noch ein paar Nebeneigenschaften und die passen wieder in das, was ich vorher erzählt habe und wieder in KI und alles rein. Weil Windows 11 probiert alles, aber auch wirklich alles, dass ihr euch mit einer Microsoft-ID anmeldet. Also ihr könnt es fast nicht mehr lokal installieren, sondern sie wollen unbedingt, dass ihr ein Konto bei Microsoft habt und das auf jedem Gerät natürlich das Gleiche, sodass sie alle Daten zusammenziehen können und ihr werdet Copilot, das geht nicht mehr los. Also das geht schon fast unter digitales Stalking, also wahrscheinlich als Mensch wäre das irgendwie justizabel, aber als KI darfst du das.
Mal gucken, was die EU irgendwann dazu sagt. Wir hatten bei Microsoft die Thematik schon mit dem Internet Explorer, der ja auch dir aufgenötigt wurde bei Windows. Insofern mal schauen, ob die EU-Kommission da irgendwann mal einschreitet.
Ja, aber selbst wenn... Es wurde ja nicht wirklich besser. Google macht genau das gleiche Modell seit Jahren. Also sie integrieren dein Android-Konto mit deinem Browser, mit deinem ganzen Office-Suite. Also die beiden sind da schon sehr ähnlich unterwegs und ich meine, das zeigt sich natürlich, dass sich dieses Geschäftsmodell lohnt, diese immer tiefere Integration. Google macht im Gegensatz zu vielen anderen Tech-Konzernen tatsächlich unglaublich viel Gewinn.
Und jetzt komme ich ein bisschen zu meinem Ausblick. Ich bin ein bisschen ein YouTube-Junkie. Ich habe so meine Themen, wo ich doch eher viel bis zu viele Videos mir anschaue, auch natürlich aus dem Tech-Sektor. Und was ich so da in den letzten Wochen ein bisschen einen Trend aus meiner Warte gesehen habe, immer mehr Leute, die sagen, hey, Windows 11 ist die beste Werbung für Linux. Im Moment wird ein bisschen das Web geflutet mit Videos von den Leuten, die sagen, hey, Windows 11, das geht mir so etwas gegen den Strich, jetzt probiere ich Linux aus, und die einen oder anderen sogar, hey, das funktioniert tatsächlich. Jetzt mal kurz zu sagen, also Linux ist nicht mehr, das, also doch, es ist noch das gleiche wie vor 10 Jahren, aber die Benutzerfreundlichkeit ist seit damals massiv gestiegen, in der Installation, in den Anwendungen, die es gibt, in der Verwendung. Am beliebtesten bei den Umsteigern ist Linux Mint, weil das rein von der optischen Oberfläche, von der Anordnung etc. sehr stark an Windows erinnert. Und es, eben jetzt, sie versuchen das mal, sie probieren das mal aus und merken irgendwie, hey, das meiste, was die meisten Privatleute im Alltag brauchen, das ist in erster Linie der Browser. Der ist 100% das Gleiche, das funktioniert bestens. Mal irgendwo eine Präsentation machen oder einen Brief schreiben etc., Excel für die Standardfunktionalität, reicht das völlig aus, ist sogar, ich würde sagen, interoperabel. Also man kann es per Mail an den Kollegen schicken, der macht das auf dem Windows-Rechner, dann nächste auf dem Mac-Rechner etc. Und nicht vergessen, es gibt ja unterdessen auch Office Online, also ihr könnt sogar Office im Browser machen. Es gibt auch für ein, die ein oder andere Spezialanwendung durchaus Open-Source-Angebote. Wo die meisten Leute dann ein bisschen Mühe haben, ist eben, wenn es um Teams und die komplette Microsoft Office-Integration geht. Dann viele haben Mühe mit dem Adobe-Universum. Also Mac, Windows, die haben ja bis jetzt noch nicht den Willen gezeigt, hier auf Linux umzusteigen etc. Das sind so zwei der grossen Hindernispunkte. Was aber in der letzten Zeit auch immer mehr dazugekommen sind, und da erwarte ich ein bisschen Rückenwind. Früher war es immer so, dass die Gamer gesagt haben, gamen kannst du eigentlich nur unter Windows. Jetzt gibt es aber schon seit länger, also das Projekt ist nicht neu, aber langsam bekommt es in dieser Richtung auch ein bisschen mehr Schwung, ist Steam. Falls ihr das noch nicht kennt, das ist so eine Plattform, wo ihr Spiele kaufen könnt, dann direkt beim Rechner installieren, starten etc., auch ein bisschen chatten miteinander, diskutieren etc. Die ist, hat etwa einen Marktanteil von 75%, diese Steam-Plattform, also gewaltig.
Die ist, glaube ich, europäisch, ne? Deutsch oder so, ne? Oder europäisch?
Nein, ich glaube auch im Amerikanischen.
Ist man auch Amerikaner? Sicher. Hätte ich gedacht, dass die...
Es wird live recherchiert hier im Netzpodcast. Was ich aber sagen kann, sie haben vor einiger Zeit auch einen Handheld herausgegeben, so einen kleinen Device, etwa so 2-3 Handflächen groß, den man zwischen den Händen hält und so spielt. Und der läuft auf SteamOS, und SteamOS ist eine Variante von Linux. Und unterdessen kann man SteamOS auch problemlos auf einem Rechner direkt installieren und dort ganz klassisch gamen, und zwar sowohl lokal gamen, also ohne Internetverbindung, natürlich auch mit Internetverbindung, speziell bei Games, die ja Mehrspieler-Games sind etc. Und warum mir das Hoffnung macht, das könnte nämlich bedeuten, dass der eine oder andere Jugendliche, und ich vermute mehrheitlich männlich, halt schon in seiner Kindheit/Jugend mit Linux in Kontakt kommt und dann in das Erwachsenenleben, wenn es Richtung Beruf geht, eigentlich gar nicht mehr irgendwie groß Nachhilfeunterricht braucht, dass er nur schon weiß, dass es ein anderes OS gibt als nur Windows und Mac. Und das könnte meiner Meinung nach ein bisschen helfen, hier einen Wandel weit voranzubringen. Wie seht ihr das?
Also Steam ist sicherlich eine tolle Plattform, insbesondere weil es war ja früher immer so, dass gerade eben Linux als eine Plattform gegolten hat, auf dem insbesondere eben Games nicht gelaufen sind. Und mit Steam hat man jetzt seit ein paar Jahren bereits die Möglichkeit. Steam verbreitet sich immer mehr. Alles Relevante ist hier zu bekommen, also hat man da eine gute Alternative, muss eben nicht noch, auch wenn man vielleicht Linux installiert hat, Linux haben möchte, dann noch Windows-PC oder eine Konsole oder irgendwas besitzen. Also insofern ist das sehr gut, weil da ein Argument wegfällt. und man eben die Möglichkeit hat, dann auf eine Plattform zu wechseln, halt eben eine Linux-Plattform zu wechseln und dann da entsprechend auch spielen zu können. Und auf der anderen Seite bin ich aber etwas skeptisch. Wir rufen immer mal wieder alle paar Jahre das Jahr vom Linux auf dem Desktop aus und es hat nie so wirklich funktioniert, auch bei anderen Wechseln von Windows und Microsoft-Produkt wurde oft mal vorausgesagt, dass jetzt irgendwie der Frust genügend groß sei und dass die Leute jetzt wechseln würden und am Ende hat es nie wirklich funktioniert, aber ich bin in der Hoffnung, bin ich voll bei dir, Jörg, und gucken, was passiert.
Ja, auf meinem Wunschzettel wäre natürlich auch eine Bewegung weg von Apple und Microsoft hin zu unabhängigen Plattformen. Was ich sicher sagen kann, also was ich als Prognose stellen kann, ist, dass ich persönlich diesen Wechsel machen werde, weil ich tatsächlich einen Laptop habe, der nicht Windows 11 fähig ist. Ich brauche sowieso einen Laptop und ich werde das nutzen, um zu wechseln. Dann würde ich mich wahrscheinlich durch viele YouTube-Videos durchschauen, oder?
Du kannst dich bei Kira oder bei mir melden. Alle meine Rechner, sowohl meine in meiner ganzen Geschichte wahrscheinlich in Unteressen etwa 10 Laptops oder mehr, hatten alle Dual Boot, also sowohl Linux als auch Windows laufend. Und abgesehen, ich sage jetzt mal, von irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen, die ich von extern bekomme, die hochkompliziert ist, würde ich sagen, 95% oder mehr arbeite ich auf Linux.
Obwohl es dann aber bloß im Privatbereich wahrscheinlich funktioniert, also in meinem Business-Umfeld funktioniert es nicht, weil wir Fachanwendungen haben, die sind halt Windows-basiert und du wechselst dann wirklich ernsthafterweise nicht andauernd zwischen zwei Betriebssystemen hin und her.
Kannst das ist tatsächlich eine Schwierigkeit und als halbe Lösung, es gibt so mehrere Tricks, wie man tatsächlich viele, und ich glaube jetzt in deinem Bereich könnte das auch gut funktionieren, Windows-Anwendungen direkt unter Linux laufen kann. Es gibt Wine, es gibt Winboat, es gibt VirtualBoxes etc. Ist aber ein bisschen nerdiger. Aber es funktioniert vor allem, weil deine Anwendungen wahrscheinlich nicht auf Hardware direkt zurückgreifen. Problematisch ist eher so in Produktionsbetrieben, wo dann noch direkt Hardware angebunden ist. Das ist dann nochmal eine Spur komplex. Aber ja, dort ist es nicht ganz so user-friendly, das zum Laufen zu bringen. Aber ganz abwegig ist es nicht.
Ja, und die sind meistens, muss man mal sagen, leider Microsoft addicted, ne? Also die sind sehr stark abhängig von Word. Du kannst da nicht einfach einen LibreOffice irgendwie als zweites Textverarbeitungsprogramm dahinter bauen. So, das ist halt wirklich ein
das
Problem.
Das müsste man den Programmierern oder den Firmen mal sagen, hey, ihr müsst nicht Windows aufgeben, nehmt doch Linux dazu.
Während Jörg 2026 sein IT-Linux-Consulting-Büro aufmacht, wir waren gespannt darauf, habe ich noch einen unmittelbaren Tipp für euch, weil ich finde es immer, ich bin nicht diejenige, die irgendwie an 10 Organisationen Weihnachtsgeld spendet, aber wenn ich etwas spende, dann mache ich es meistens für unabhängige Anbieter von Information oder Technologie und ich kann euch sagen, dass ich dieses Jahr für Thunderbird spenden werde. Die haben mich mit ihrer Meldung erwischt, nur 3% der Thunderbird-Nutzenden unterstützen Thunderbird. Das hat mich beeindruckt und deshalb werde ich Thunderbird unterstützen. Falls ihr auch noch ein bisschen Weihnachtsgeld habt, überlegt euch doch gut, also, wen ihr unterstützen möchtet.
Da haben wir uns gemeinsam gemacht, immer zwischen Weihnachten überlege ich mir, wie viel Geld ich entbehren kann. Und dann überlege ich mir, wohin spenden. Und bei mir ist zum Beispiel Postgres öfters dabei. Wikimedia ist so ein Standard. Aber natürlich auch Lichtlicht. Also mein Liebling ist immer noch Médecins Sans Frontières. Das ist immer noch meine Lieblingsorganisation.
Okay, ich nehme den Hinweis von Rael auf und werde auch an Thunderbird spenden. Habe ich schon tatsächlich, weil ich nutze Thunderbird und finde es sensationell geil. Thunderbird wird ebenfalls von mir bedacht.
Dann machen wir noch Kurznachrichten und Fundstücke. Und hier hätte ich gleich drei Hinweise zu Veröffentlichungen des Bundes. Und zwar gibt es einerseits mal einen Bericht über den Einfluss von künstlicher Intelligenz in der Cybersicherheit. Der Bundesrat hat auch eine Strategie zur digitalen Schweiz 2026 verabschiedet. Und das dritte Dokument sind Leitlinien für die digitale Souveränität in der Bundesverwaltung. Die drei Links findet ihr in den Shownotes und damit wäre mein Soll für 2026 bezüglich Kurznachrichten und Fundstücke schon fast erfüllt.
Und wenn ihr euer Soll für 2026 für Veranstaltungen beginnen wollt zu erfüllen, dann können wir euch wärmstens ans Herz legen, den Winterkongress. Wir laden euch ein zum Winterkongress am 20. und 21. Februar in die Rote Fabrik nach Zürich. Der Winterkongress ist das jährliche Treffen der digitalen Gesellschaft und die wichtigste Veranstaltung für digitale Freiheitsrechte in der Schweiz. Das Programm ist schon online unter www.winterkongress.ch. Und ein Highlight ist natürlich am Samstagabend von uns vier Podcast-Host das Quiz 42, das Jubiläumsquiz für Nerds. Karten gibt es für 40 Franken, Neumitglieder zahlen 75 Franken und bekommen dann auch gleich die Jahresmitgliedschaft mit dazu.
Damit sind wir am Ende dieser Folge, am Ende des Jahres 2025. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und wir wünschen euch ein digitalpolitisch und persönlich tolles Jahr 2026. Tschüss und bis bald.